Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Michi und Philipp, eure zwei Bauingenieure, die ja, im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber wie sie glauben, nicht für das 21. Jahrhundert. Deswegen sprechen wir hier über richtig spannende Themen, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, die was mit Risikobereitschaft zu tun haben im Alltag von Bauingenieurinnen, die natürlich auch ja, tolle Ideen präsentieren von Pionierinnen aus der Branche. Und ja, uns einfach zeigen, was für Wege man gehen kann und wie man denken kann. Und heute haben wir mal aber keinen Gast da, was ja oft bei uns ist und stattfindet. Heute sprechen wir aber mal aus einem aktuellen Anlass über Stadien. Die Fußball, die Männerfußball-WM geht ja jetzt bald los in Katar. Und deswegen haben wir gedacht, wir nutzen jetzt mal den Moment und sprechen über Stadien. Worum wird es denn gehen, Michi?
Genau, das ist ein Thema, was vor allem mir sehr auf dem Herzen brennt, deswegen würde ich es einfach auch ganz gern teilen. Wir sprechen einmal darüber, wie eigentlich schon auch beeindruckende Bauwerke Stadien sind, ein bisschen auch darüber, wie viel Material für ein Stadion verbraucht wird, damit auch was für einen CO2-Impact ein Stadion hat. Und wir sprechen auch sehr fachfremd, wo wir ein bisschen wildern, über auch gesellschaftliche Punkte im Stadionbau und den ganzen FIFA und UEFA und was da alles dahinter steht und das wie eigentlich sowas zustande kommt, wie entschieden wird, wo was gebaut wird und wie eigentlich Stadien genutzt werden nach so einer Großveranstaltung beziehungsweise nicht genutzt werden und was eigentlich unsere Verantwortung als junge PlanerInnen dahinter ist.
Genau, das ist auf jeden Fall super spannend und deswegen wünschen wir euch mit dieser Folge viel Spaß.
Ja, wie ihr aus der Einleitung gehört habt, wir sprechen heute über Stadionbau und uns ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht nur aus der bautechnischen Sicht den Stadionbau bewerten. Deswegen haben wir uns in unserer Recherche für diese Folge auch ein bisschen in fremden Fächern bewegt. Jetzt was sozialpolitisch angeht, gesellschaftspolitisch, haben dazu wissenschaftliche Veröffentlichungen gelesen, wollen aber auch explizit dazu sagen, weil es nicht unsere Fachgebiete sind, dass wir hier ein bisschen gewildert haben in anderen Fachgebieten. Wir werden die Themen trotzdem der Vollständigkeit halber und auch als wichtige Punkte dieser Episode mit aufnehmen, weil ich finde oder wir finden, dass es dazu gehört, wenn wir über den Stadionbau sprechen, dass auch die gesellschaftlichen Hintergründe, die politischen Hintergründe wichtig und entscheidend sind, um zu verstehen, was wir eigentlich heute hier vermitteln wollen. Nichtsdestotrotz, verzeiht uns, wenn wir uns mit Kleinigkeiten vielleicht ein bisschen daneben liegen. Wir sprechen aber hier in unserem besten Wissen und Gewissen über diese Themen, die wir uns auch, wissenschaftlich darauf vorbereitet haben, wenn man so will. Naja, fangen wir aber mal an. Philipp, was denkst du denn eigentlich so über Stadien im Allgemeinen?
Ja, klar, also Stadien einmal, klar, die Aktualität jetzt, die Männer-Fußball-WM, dass halt da einfach irgendwie große Ereignisse stattfinden. Und ich selber, ich bin jetzt tatsächlich kein Fußballfan, war aber natürlich auch schon in dem einen oder anderen Stadion und habe mir mal ein Fußballspiel angeguckt und ich fand es eigentlich immer überwältigend, was da für eine Stimmung entsteht. Finde ich schon ziemlich geil. Und dann auch, also wenn man zum Beispiel auch mal bei einem Konzert ist von irgendeiner bekannten Band oder was auch immer und man dann in so einem Stadion ist, das ist auch irgendwie ein schönes Erlebnis. Also ich glaube, es ist ein spannendes soziales Erlebnis dann auch, was man da hat. Ja, und wenn ich aber jetzt über Stadien allgemein denke, dann fängt es natürlich bei dem Kolosseum an in Rom, wo auch einfach so große Ereignisse stattgefunden haben oder wofür es eigentlich immer Stadien gab. Also Fußball ist ja eigentlich das Aktuellste und das Neueste, aber Stadien gab es da schon für andere Sachen. Beim Kolosseum gab es halt Kämpfe, wurden da ausgetragen, was natürlich vielleicht heutzutage ein bisschen verwerflich ist, dass sich da Menschen gegenseitig ermorden.
Ein bisschen. kann man schon also, sehr verwerflich auch
in der heutigen Sicht bewerten. Ja, nee, stimmt. Es ist sehr, sehr verwerflich auf jeden Fall. Dann, klar, gibt es jetzt da in dem Land, wo ich zum Beispiel jetzt gerade wohne, in Spanien, gibt es ja auch schon geschichtlich Stadien, die gebaut wurden. Die wurden dann genutzt, um da um Tiere zu quälen. Die Stierkampfarenen zum Beispiel. Das sind alles, das war bestimmt, haben damals in Rom das Menschen gefeiert. Das feiern leider auch heutzutage noch Menschen in Spanien, dass da irgendwie Tiere gequält werden in Stadien. Trotzdem hat es irgendeinen sozialen Effekt bei denen und das ist irgendein soziales Ereignis, was natürlich verwerflich ist, um nochmal dahin zu kommen. Aber irgendwas passiert da mit Menschen und irgendwas ist da spannend. Und deswegen finde ich, dass gerade heutzutage im Stadionbau wir uns irgendwie Gedanken machen müssen, ganz klar, was für Werte wollen wir vertreten? Also was soll in unseren Stadien passieren? Wofür sollen diese Stadien eigentlich noch stehen? Und das ist vielleicht mal so eine soziale Komponente. Und dann natürlich ingenieurtechnisch ist es halt schon auch geil. Ja. Also es sind einfach spannende Bauwerke.
Ja. Ich will da nochmal ganz kurz die soziale Komponente, die du genannt hast, auf jeden Fall aufgreifen. Ich denke, es sind Orte der Zusammenkunft. Also ich kenne das immer, ich bin ab und zu mal in Fußballstadien, jetzt hin und wieder mal, viele Freunde, bin jetzt auch kein großer Fußballfan mehr, war mal ein deutlich größerer Fußballfan, aber das hat auch ein bisschen abgeebbt. Dazu kommen wir aber später nochmal. Aber ich finde es immer cool, so Freunde von mir, besonders ein Kumpel von mir, der ist glühender Schalke-Fan, der fährt dann durch ganz Deutschland immer zu den Auswärtsspielen von Schalke und dann hat der da irgendwelche Leute, die trifft er dann wirklich nur da, aber das sind Freunde von ihm, aber der macht sonst nichts mit denen, aber im Stadion, dann weiß er immer, die trifft er da und das ist eine Gruppe an Leuten. Es hat eine ganz besondere soziale Komponente, dieses Zusammenkommen so im Stadion. Sehe ich genauso. Es ist wahrscheinlich damals im Kolosseum natürlich ähnlich gewesen. Also ich weiß ja nicht, die Leute, die im Publikum, natürlich haben die sich eine Barbarität angeguckt, dass da irgendwelche Leute, die gegen ihren Willen im Kämpfen ausgebildet wurden und dann gegeneinander aufgehetzt wurden. Ist natürlich ein anderes Thema, als es heute ist, wo man halt irgendwelche Leute, die freiwillig Fußball spielen oder auch nicht freiwillig, man weiß es ja nie, da irgendwie halt ist. Ja, aber auf jeden Fall, die soziale Komponente ist da. Und aus ingenieurtechnischer Sicht sehe ich das auch so, das ist natürlich jetzt beeindruckend.
Genau, aber jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, du hast ja vorher im Vorgespräch, da haben wir noch zwei Beispiele gehabt, wo ich auch finde, dass es nochmal ganz wichtig ist, dass wir ja immer so ein bisschen sagen, okay, Stadien sind jetzt dafür da, um in Deutschland eben diese soziale Komponente zu stärken und vielleicht, wenn wir dann über weltweit denken, dass man sportliche Großereignisse macht und sagt, okay, das hilft den Ländern und das unterstützt die Länder und sowas, aber gerade diese zwei Beispiele, über die wir jetzt vielleicht noch gerade sprechen, ist es halt irgendwie so, dass es schon so eine gesteuerte soziale Komponente ist, also schon vielleicht so einen kleinen Propaganda-Effekt hat. Also da will ich jetzt vielleicht einmal gerade das Beispiel nennen, was wir hatten bei der EM, die ja irgendwie so in Europa ausgetragen war. Da hast du ja was, da war ja das Thema, dass man die Allianz Arena in Regenbogenfarben färbt. Mhm. Was war da nochmal genau dahinter eigentlich?
Ja, genau, das waren ja die EM letztes Jahr, die eigentlich 2020 stattfinden sollte, aber wegen Covid auf 2021 verschoben wurde. Und es war ja diese Jubiläum 60 Jahre UEFA oder irgendwas. Deswegen haben die gesagt, die machen die EM anders als sonst in ganz Europa. Und einige Spiele haben auch in der Allianz Arena in München stattgefunden. Und wir kommen auch nachher nochmal kurz auf die Allianz Arena zu sprechen. Aber die hat ja dieses eigentlich super interessante Feature, dass man die ganze Außenhülle in verschiedenen Farben beleuchten kann. Und die sollte eigentlich in Regenbogenfarben beleuchtet werden, weil eigentlich zur gleichen Zeit in Ungarn, Ungarn war auch selber Teil der WM, also die ungarische Nationalmannschaft, und auch in Ungarn wurden Spiele ausgetragen, wurden, glaube ich, kurz vorher Gesetze erlassen, die es für Menschen der LGBTQ-Community einfach deutlich schwieriger machen, sich frei zu bewegen, die Rechte eingeschränkt wurden, und damit wollte eigentlich München ein Statement setzen, die Stadionbetreiber in München, und sagen, für unser EM-Spiel, was da stattfindet, leuchten wir die Arena in Regenbogenfarben. Da gab es da wohl im Hintergrund, was im Hintergrund genau passiert ist, gibt es verschiedene Artikel zu, kann man mal durchlesen, aber es gab wohl ein bisschen Druck von dem ungarischen Präsidenten, der damals gesagt hat, hey, es ist immer noch Covid, bei uns in Ungarn könnt ihr aber, wie ihr wollt, Fußballspiele ausführen, aber wenn ihr hier jetzt anfangt, in München irgendwas mit Regenbogenfarben anzufangen, dann bedenken wir uns das Ganze nochmal. Und daraufhin hat die UEFA halt gesagt, gut, dann darf halt der Stadionbetreiber in München das Stadion nicht in Regenbogenfarben beleuchten, und das wurde auch dann so eingehalten und auch nicht gemacht. Schöne Aktion, aber dann andererseits von allen anderen Stadien in Deutschland. Zur gleichen Zeit, als das Spiel dann war, haben alle anderen Stadien in Deutschland, die nicht Teil der EM waren, ihre Stadien mit Regenbogenfarben auf verschiedene Art und Weisen beleuchtet. Natürlich nicht so, wie es München mit den Luftkissen macht, aber mit verschiedenen Scheinwerfern, um zumindest ein Statement zu setzen. Aber es zeigt natürlich ein bisschen diese Diskrepanz, wenn man sich überlegt, die UEFA, jeder, der Fußball guckt, von unseren ZuhörerInnen, weiß, dass dass die UEFA oft zwischen diesen ganzen Champions League-Spielen und sowas immer Say No to Racism und Equality und jeder ist gleich im Sport immer macht. Aber dann, wenn eigentlich dann die Aktionen kommen sollen, die auch mal vielleicht ein bisschen ein Zeichen setzen könnten, dann vermisst man eigentlich die Message, die sie selber ausposaunen. Wo wir dann wieder bei der Propaganda sind.
Ja, dann sieht man einfach viel zu schnell, wie schnell sowas einfach gestoppt werden kann durch irgendwelche anderen Interessen. Und da ist ja auch das Beispiel, was du jetzt hattest mit diesem Junior Cup oder wie heißt
ja,
der?
Ja, die UEFA Youth League, ja. Das war jetzt auch vor ein paar Wochen. Da hatte Dortmund das Spiel gegen Sevilla und in der Champions League Gruppenphase der Herren. Und dann gibt es diese Youth League auch für die jungen Herren, die da auch gegeneinander spielen. Das ist, glaube ich, U21 oder U19. Die spielen eine Art Champions League aus und da spielen einfach die gleichen Mannschaften als Jugendmannschaften gegeneinander, die in der offiziellen Champions League in der Gruppenphase sind. Und da hat Sevilla gegen Dortmund gespielt. Bei Dortmund ist auch ein Spieler dabei, der schwarz ist. Und der wurde einmal von gegnerischen Spielern als auch von gegnerischen Fans rassistisch beleidigt. Also das sind dann oft diese Affenlaute, die dann gemacht werden und so ein Scheiß, dass man auch immer öfter leider aus Fußballstadien mitkriegt, wurden da auf jeden Fall halt getätigt, da wurde auf jeden Fall angegriffen, verbal. Und das ist natürlich nicht schön. Und dann hat sich, war ja dann im Anschluss auch dann die Herrenmannschaft der Dortmunder, also die sozusagen Erwachsenen, auch gegen Sevilla gespielt haben und ein Heimspiel hatten. Dann eine Woche später haben sich Dortmunder Fans eine kleine Aktion überlegt und haben ein Transparent geschrieben, auf dem auf Spanisch drauf stand, sagt Nein zu Rassismus und noch einen Satz dabei. Das Transparent, dazu kann man auch Artikel finden, das Transparent ist völlig harmlos. Als die Fans damit ins Stadion rein wollten, haben die Offiziellen der UEFA den Fans verwehrt, dieses Transparent auszurollen und das ihnen eigentlich quasi weggenommen. Kann man auch gucken, die Dortmunder Fangemeinde hat das auch alles auf Twitter und sowas gepostet. Ist natürlich auch wieder richtig krass, wenn du überlegst, so say no to racism, aber dann, wenn was passieren soll, wird dann einfach wieder gesagt, so nee, das wollen wir jetzt nicht. Damals, als ich das...
Ja, man könnte eigentlich denken, dass die Say No to Racism-Kampagne von der UEFA irgendwie einfach nur das erlaubt, was die UEFA selber will. Also was die für Rassismus der halten wahrscheinlich. Also und wenn dann die wirklichen Fans irgendwie aktivistisch da tätig werden, dann passt das denen nicht in den Kram oder was? Also.
Ja.
Und im Namen dieser Kampagne das eigentlich noch verstärken werden und eigentlich diese ganze Kampagne noch besser da hinstellen würden, ins bessere Licht rücken würden, dann wird's gestoppt. Also finde ich ja echt eine Schande.
Ja, Mann,
jetzt wolltest du noch was sagen.
Ja, genau. Also noch kurz dazu eigentlich jetzt gar nichts mehr, aber man muss halt auch immer überlegen, die UEFA hat sich auch jahrelang von Gazprom als Hauptsponsor sponsern lassen und da ist jetzt auch so, dass natürlich so ein riesengroßer halbstaatlicher Konzern der russischen Regierung auch irgendwo da, dieser Hauptsponsor, war man auch lange drüber hinweg gesehen, dass in Russland selber innenpolitisch natürlich vieles absolut daneben ist, spätestens seit der Annexion der Krim oder auch der Dings, jetzt der Angriffskrieg auf die Ukraine, ist natürlich ganz klar, dass auch außenpolitisch Russland sicherlich kein Vorbildstaat ist, an dem man sich orientieren sollte. Klar, Gazprom ist nicht Russland, aber Gazprom ist ein mächtiger Konzern in Russland, den die UEFA sich einfach frei zum Nutzen gemacht hat und damit auch Werbung dafür gemacht hat, im Namen ihrer Organisation und des Fußballs, den sie betreiben. Also da auf jeden Fall, die moralischen Verständnisse immer nur da so weit, wie man halt gehen will. Und das ist, glaube ich, ganz einfach, was das wahrscheinlich zusammenhängt. Das hängt ziemlich offensichtlich mit Geld zusammen. Weil am Ende vom Tag machen sie die Antirassismus-Kampagnen halt auch nur, es heißt da nicht Greenwashing, wie nennt man es dann in dem Fall? Weiß ich nicht, gar nicht.
Ja, weiß ich, Purpose-Washing oder irgendwie sowas. Genau. Also das irgendwie, ja. Naja. Nee, finde ich auf jeden Fall zwei ganz spannende Punkte, also diese zwei Beispiele jetzt, dass man einfach sieht, okay, Stadien an sich sind jetzt nicht immer zu 100% ein soziales Ereignis, sondern die Meinungen, die in so einem Stadion dargestellt werden und auch das Weltbild, was da dargestellt wird, ist definitiv steuerbar und auch kann durch Propaganda einfach beeinflusst werden. Und deswegen, ja, sollte das einfach jedem klar sein, der sowas nutzt. Und naja, wir sind jetzt aber
Ja, noch ganz
hier.
kurz eine Sache, vielleicht noch kurz dazu, die ich tatsächlich noch sagen wollte, was ja eigentlich das, was ja ein bisschen das tragendste Traurige hinter diesen negativen Aspekten ist, die wir gesagt haben, der Fußball an sich ist eigentlich schon lange ein bisschen schon das Beispiel dafür, wie eigentlich Integration funktionieren kann. Also wir hatten es ja auch mit Kassim mal hier bei uns im Podcast drüber, der ja auch gemeint hat, dass er quasi, als er nach Deutschland gekommen ist, auch durch den Fußball relativ gut den Anschluss gefunden hat, als Ausländer in Deutschland sich zu integrieren und alles. Und das ist der Fußball eigentlich. Der Fußball ist eigentlich so wie viele andere Sportarten auch. Also ich spiele selber Basketball, bei uns im Basketball ist es auch nicht anders. Also da spielen auch verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern zusammen. Es ist einfach, es ist eigentlich bei diesen Sportsachen, sie sind eigentlich sehr offen in einem gewissen Maße. Und daher ist es immer umso trauriger, wenn das halt dann irgendwie von den großen Organisationen, die dahinter stehen, halt nur so halb gelebt wird.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich jetzt nochmal einen ganz wichtigen Punkt. So, jetzt sind wir hier aber bei Baustelle, Bauwesen. Wir sprechen ja hier euch Bauingenieurinnen an, größtenteils. Deswegen wollen wir natürlich jetzt nicht nur hier Stadionbau so sehr bashen, sondern wollen vielleicht jetzt zum Start auch mal so einen kleinen Überblick geben, oder den könnt ihr euch auch selber noch verschaffen, was eigentlich so ingenieurtechnische Besonderheiten von Stadien sind.
Ja, also das sind natürlich eines der beeindruckendsten Bauwerke, was im Stadiondach angeht, steht auch immer nach wie vor das Olympiastadion in München. Das Seilnetzdach ist einfach, egal wie oft man es sich anguckt und wie mehr man ins Detail geht, auch immer noch sau cool, dass dieses Ding in den 70er Jahren gebaut wurde. Und das ist einfach beeindruckend, beeindruckendes Beispiel Ingenieurbaukunst. Und ich glaube auch nicht umsonst, also es ist auch etwas, wo man zum Beispiel sehen kann, was eigentlich hinter unserer Wissenschaft steht und hinter unserem, was wir können. Das ist eine, so wie du hast es auch vorhin noch gesagt, bevor wir jetzt aufgenommen haben, das wie bei Brücken, die auch Ingenieurbauwerke sind. Das ist halt so diese Möglichkeit, wo BauingenieurInnen halt zeigen können, yo, das können wir der Öffentlichkeit zeigen, so, da können wir uns mal präsentieren sozusagen. Und das ist das Seilnetzdach in München, beeindruckend, das Speichenraddach in Warschau. Die zwei haben wir jetzt nicht willkürlich rausgesucht. Die sind erstmal beide beeindruckend. Und zweitens, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, haben wir dazu Bauwerksepisoden. Und die könnt ihr euch auch gerne mal anhören, wenn ihr ein bisschen mehr über die Konstruktion erfahren wollt. Aber ich finde es immer wieder cool. Also die werden ja auch gerne mal, also Fußballstadien werden ja auch gerne mal, oder Sportstadien werden gerne Kathedralen des Sports genannt. Was ja auch ziemlich gut passt, finde ich, weil damals, als es noch die große Zeit der BaumeisterInnen war, da hat man halt Kathedralen gebaut, die halt quasi einmal etwas darstellen sollten, eine gewisse Macht darstellen sollten, aber auf der anderen Seite waren sie halt auch technische Meisterwerke. Also ich war jetzt gerade wieder in der alten Kathedrale, es ist immer wieder beeindruckend, das halt von innen zu sehen. Oh, also in der richtigen Kathedrale, und das waren auch so diese Vorzeigewerke von großen BaumeisterInnen. Und so ist es mit Stadien ein bisschen auch, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist einfach eine Disziplin, wo sich unser Berufsstand auch so ein bisschen, ja, austoben kann oder sich auch schon immer ausgetobt hat. Du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht, die Kathedralen, ich habe vorher das Kolosseum genannt, das sind einfach, ja, so gesellschaftliche Stätten, die einfach errichtet werden und dann irgendwie noch was ingenieurtechnisch sehr Besonderes haben. Und es ist super, ja, super spannend. Dann hast du hast jetzt hier noch stehen, es gibt so verrückte Konstruktionen auch in den USA, die man sich mal angucken kann.
Ja, also in den USA wird das ja alles zur Spitze getrieben. Also wenn man sich da mal die Stadien anguckt von der National Football League, also von der American Football League, die bauen das steckt natürlich so viel Kohle drin in diesem Sport, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Die bauen da Stadien, die kosten 1 Milliarde US-Dollar, und das sind teilweise. Aus ökologischen Aspekten ist es natürlich völliger Müll, die den da bauen, aber wenn man sich mal rein jetzt die komplette Technikbrille anzieht und sich mal anguckt, was die da teilweise für die meisten Stadien in den USA sind erstmal geschlossen gebaut, was schon mal beeindruckend krass ist, alle mit geschlossenen Dächern, und dann haben die irgendwelche Systeme, wie die Stadiondächer sich öffnen. Ich glaube, es war, oh, jetzt muss ich überlegen, New Orleans oder irgendwas war es, glaube ich, da haben die so einen drehbaren Verschluss, wo sich quasi so dreiecksförmige große Platten auseinander, so also zusammendrehen oder auseinanderdrehen, um das Dach zu öffnen und zu schließen. Das ist rein technisch total beeindruckend. Dass es rein ökologisch völliger Müll ist, das ist ein anderes, muss man, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Aber so rein nur von der technischen Seite her treiben die Amerikaner das natürlich, oder die US-Amerikaner das natürlich völlig an die Spitze. Und das kann man sich mal kann man sich mal angucken, wen es interessiert, wer sich jetzt gar nicht mit solchen, dem Sport auseinandersetzen will, aber mal mit den Stadien, das ist schon manchmal einfach ein bisschen rein technisch schon auch beeindruckend, was man da, wie sich da austoben darf.
Ich finde, du hast es jetzt gerade ganz interessant gesagt, wenn man sich mal die Technikbrille anzieht. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich meine, wir sind Ingenieurinnen, wir ziehen uns, können uns gerne einfach mal eine Technik, also wir haben größtenteils die Technikbrille auf und dann ist es alles beeindruckend, alles super schön, was man da macht, was da gebaut wurde und wie das auch genutzt wird und wie das dann einfach ist, was da drin passiert in diesen Sachen, die wir gebaut haben, das ist super spannend. Wenn wir aber jetzt, und darum soll es ja auch in dieser Folge ein bisschen gehen, wenn wir jetzt mal als Bauingenieurinnen diese Technikbrille einfach mal ein bisschen ausziehen und uns überlegen, was wir da eigentlich bauen, finde ich es ganz interessant, einfach mal zu gucken. Du hast jetzt vorher schon die Allianz Arena als Beispiel gebracht. Da könnte man jetzt einfach mal anfangen, weil du meintest ja, man findet sehr schwer Daten, wenn es jetzt um Nachhaltigkeit geht. Was ist wirklich die verbaute Menge in Stadien? Lustigerweise hast du gemeint, gibt es da von der Allianz Arena Daten?
Ja, genau. Also die Allianz Arena geht da, ich weiß nicht, wer da jetzt genau die Betreiberfirma ist. Ich glaube, das Stadion gehört offiziell Bayern München. Und die haben da ihre Seite und die gehen relativ offen mit ihren Zahlen um, wie viel Beton und Stahl sie verbaut haben. Das klingt jetzt erstmal so, ja, okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe tatsächlich viel Recherche betrieben im Vorfeld und man findet wirklich wenig dazu. Und die Allianz Arena hat aber diese Daten und jetzt ziehen wir ganz normal die Technikbrille an, weil jetzt geht es um Zahlen. In der Allianz Arena selber sind 120.000 Kubikmeter Beton verbaut und 22.000 Tonnen Stahl. Also es ist einmal Baustahl in Form von Bewährungsstahl und natürlich auch Stahlprofile für die ganze Konstruktion der Fassade und das Dach, der Dachelemente und alles. Diese beiden, also diese Betonmenge und die Stahlmenge entsprechen circa einem CO2-Äquivalent von, jetzt muss ich kurz zusammenrechnen, 38.000 plus 37.000 Tonnen sind 74.000 Tonnen, 75.000 Tonnen, oh Gott, Kopfrechnen geht nicht mehr so gut, 75.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Das ist schon eine ganz schöne Menge und das sind jetzt wirklich auch nur die Betonmenge und die Stahlmenge. Da ist jetzt noch deutlich mehr Zeug, natürlich noch deutlich mehr Sachen auch noch verbaut, die da noch dazukommen. Also einmal ist da noch irgendwelche Isolierung, welche Dämmung, ganzen Leitungen, Rohre, ganze TGA, die da drin steckt, natürlich völlig außer Acht gelassen. Und auch natürlich die ganzen transportgebundenen CO2-Emissionen. Also es geht jetzt wirklich nur um das CO2-Äquivalent der Rohbaustoffe, also des Betons und des Stahls. Das ist aber einfach super viel. Hinzu kommt dann bei der Allianz Arena auch noch die ganze Esplanade, also der ganze Außenbereich, die Außenanlagen, die dazu gebaut wurden, Parkhaus, Fußwege, was auch immer etc. Das sind nochmal 35.000 Kubikmeter Beton und nochmal 15.000 Tonnen Stahl. Also
ja. Es sind jetzt ja krasse Zahlen. Ganz kurz vielleicht nochmal, um das zu verdeutlichen, was kostet eine Tonne CO2-Äquivalente?
Also eine Tonne CO2 kostet ja im Moment offiziell, glaube ich, so 50 Euro ist sie bepreist, der CO2-Preis. Der berechnete Wert, den aber tatsächlich, um die Folgeschäden einer Tonne CO2 zu decken, liegen irgendwo im Bereich zwischen 150 Euro und 170 Euro pro Tonne.
Das heißt, wenn man jetzt mal diese 75.000 Tonnen nimmt, die du da ausgerechnet hast, nur für ein Stadion, ohne jetzt Parkanlagen und sowas, und das mit 150, dann kommen wir auf 11,4 Millionen, die das kosten würde.
Genau.
Wenn man das kompensieren würde.
Wenn man das kompensieren würde. Das klingt jetzt erstmal super viel, aber wenn man sich überlegt, dass die Allianz Arena im Bau, glaube ich, 300 Millionen oder irgendwas gekostet hat, irgendwas zwischen 300 und 400 Millionen, dann sind diese 11 Millionen, die man da noch zu oben drauf zahlt, eigentlich schon gar nicht mehr so viel. Das sind irgendwas um die 4% Preissteigerung. Wäre eigentlich möglich, das auch zu decken. Natürlich sind es lange nicht alle CO2-Emissionen, die jetzt da im Bau entstanden sind. Also da kommen natürlich noch mal eine ganze Menge dazu. Die Zahl nennen wir euch jetzt nicht, weil wir sie euch nicht nennen wollen. Die Zahl nennen wir euch nicht, weil das eine ganze LCA, eine ganze Lifecycle Assessment Analyse quasi sozusagen bedarf, um das festzustellen. Und das haben wir hier im Vorfeld natürlich nicht gemacht, weil wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das nicht so um Handumdrehen geht. Aber man kann sich auf jeden Fall davon ausgehen, dass es deutlich mehr ist als das, was wir genannt haben.
Ja, was, also ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, diese 11, also diese, es wären 4% ungefähr Preissteigerung, also diese 11, irgendwas Millionen könnte man bezahlen. Was ist jetzt aber vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen Allianz Arena und wenn man das jetzt mal auf weltweit sich anguckt? Also vielleicht mal angefangen mit der Allianz Arena. Was findet da statt? Was ist das, wie steht die da und was hat die für ein, ja.
Ja gut, die Allianz Arena ist ein, sage ich mal, viel genutzte Arena. Also einmal ist die Arena, glaube ich, fast jedes Mal ausverkauft, weil halt der FC Bayern München, die Herrenmannschaft des FC Bayern München halt eine große Begeisterung weltweit weckt und die Tickets natürlich wegkommen. Das Stadion wurde 2005 fertiggestellt, in der Zeit seit bis heute ein paar Mal erweitert, noch vergrößert, aber eigentlich seit 17 Jahren steht da dieses Stadion und es wird seitdem auch regelmäßig benutzt. Also die Bayern spielen da 17 Heimspiele in der Bundesliga plus mindestens 3 bis 5 Heimspiele in der Champions League und auch noch mal ein paar Pokalspiele, irgendwelche Vorbereitungsturniere etc. Mal spielt die zweite Mannschaft da mal irgendwann, wenn irgendwas ist. Einzelne Spiele, die Mannschaft der Damen darf da auch mal rein, muss man leider so sagen. Früher hat es auch noch 1860 München benutzt, das Stadion, eine Zeit lang, seit ein paar Jahren benutzen sie es nicht mehr. Also das ist eine Arena, die wurde dahin gebaut und es war eigentlich klar, dass man die Kapazitäten und alles, was man da reinbaut, auch wirklich für den Nutzen, den das Stadion hat, auch braucht. Also das Ding wird einfach benutzt. Und das wird auch noch in den nächsten Jahren so weitergehen.
Also das ist die ganze Infrastruktur, die man dazu gebaut hat. Das ist das Stadion selber und das ist einfach ein hochgenutztes Stadion. Klar. Deswegen kann man auch sagen, okay, diese CO2-Kompensierung, die kann sich das sowieso eigentlich leisten. Wir sind in einem Land, in dem das steht wirtschaftlich 1A da. Klar würden jetzt wieder welche sagen, okay, wir stehen vor einer Krise, aber das ist global betrachtet ein kompletter Schwachsinn.
Ja.
Da, ja, also das ist auf jeden Fall ein reiches Land, Deutschland, die kann es sich leisten. Allianz Arena, FC Bayern München, Riesenverein, Riesending. Jetzt gucken wir aber mal auf die ganze Welt und da hast du echt ein bisschen schön was vorbereitet. Da gab es ja in den letzten 20 Jahren sehr viele Großereignisse, die stattgefunden haben, wo Stadien notwendig waren. Und ja, was kann man dazu sagen?
Ja, also dieser Blick muss natürlich jetzt als allererstes mal nach Katar gehen. Wir haben jetzt das nächste große Ereignis anstehen, die FIFA-Weltmeisterschaft der Herren in Katar. Und auch hier ist es wieder so, dass da jetzt wieder ein paar neue Stadien gebaut werden für dieses große Ereignis in einem Land, in dem eigentlich irgendwie so 2.000 bis 3.000 Leute, oder glaube ich sogar noch weniger, mal ein Fußballspiel live besuchen. Die heimische Fußballliga hat wenig Interesse in der Bevölkerung. Da gehen ab und zu mal Leute hin, aber es ist halt eigentlich, werden diese Stadien seltenst, selbst die kleinen Stadien, die es jetzt vorher gab, waren in den seltensten Fällen halt irgendwie voll. Jetzt werden da aber nochmal ein Haufen neue Stadien gebaut. Und natürlich können wir nicht wissen, was jetzt mit den Stadien passiert nach der WM, wie die danach genutzt werden. Da müssen wir jetzt in eine Glaskugel gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Stadien mit der gleichen Kapazität genutzt werden, wie sie jetzt während der Weltmeisterschaft der Herren genutzt werden. Aber um das quasi jetzt umzudrehen und wir kommen auch gleich nochmal auf Katar-Stadien zu sprechen, müssen wir aber tatsächlich erstmal den Blick zurückgehen und auf andere Sportgroßereignisse gucken. Und witzigerweise sind ja die größten Sportereignisse, für die solche Sachen gebaut werden, sind diese Fußball-Weltmeisterschaften der Herren, die immer wieder alle 4 Jahre stattfinden und die Olympischen Sommerspiele. Winterspiele werden auch Sachen gebaut, aber gerade für die Sommerspiele wird auch immer mindestens ein großes Stadion gebaut. Das kann super gehen, also wenn wir wieder ganz kurz nach München zurückgehen. Auch ein Olympiastadion gewesen. Der ganze Parkanlage, alles, was mit diesem Stadion zu tun hat und auch das Stadion selber, Stadion selber wird heute noch regelmäßig genutzt, wurde lange Zeit auch vom FC Bayern München und 1860 München benutzt. Und alles, was da außen rum steht, ist einfach in der Nutzung. Das ist auch, wenn man sich damit mal auseinandersetzen will, ein Paradebeispiel dafür, wie so eine Anlage genutzt wird. Ist aber auch nicht überall auf der Welt der Fall. Also in Athen, wo 2004 die Olympischen Spiele stattgefunden haben, der ganze Olympiapark, der ist quasi verwahrlost und runtergekommen. Aber das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Man kann jetzt aber auch mal tatsächlich auf jetzt die letzten drei Fußball-Großereignisse gucken. Die letzte war in Fußball-WM der Männer war in Russland. Die Stadien da werden durch die russische Liga schon auch genutzt. Da wurde auch neu gebaut, auch viel wieder CO2 emittiert, aber zumindest gucken da Menschen Fußball. Aber gerade wenn wir auf Südafrika gucken oder auch Brasilien, also 2010 und 2014, sieht es schon ein bisschen anders aus. Also das ist ja, das ist eigentlich ist jetzt
Ich
was?
kann dazu auch, also da befinden wir uns ja jetzt in zwei Ländern, die auf jeden Fall nicht so finanziell stark dastehen wie jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt noch die WM in Deutschland mit, die Fußballmänner-WM in Deutschland mit reingucken, wo ja die Stadien tatsächlich sehr viel genutzt wird durch die Bundesliga. Wenn wir jetzt aber nach Brasilien gehen, in Brasilien ist natürlich ein Land, da ist der Fußball ganz groß. Trotzdem gibt es Stadien, die einfach komplett überdimensioniert sind jetzt im Nachhinein, die nicht genutzt werden. Beispielsweise das in Manaus, das da im, im Regenwald irgendwo im hintersten Eck von Brasilien gebaut wurde.
Und ja, und auch das Maracana selber sogar. Also das Maracana, was ja ein, das Maracana ist in Rio de Janeiro. Das war auch das Stadion, wo das Finale stattgefunden hat. Und es ist super alt. Man hat für die WM ein neues Dach drauf gebaut. Aber selbst das, selbst dieser Fußballtempel, wenn man ihn so nennen will, ist größtenteils ungenutzt bis heute. Und das ist sogar super schade eigentlich, weil man jetzt wieder kurz die Technikbrille anziehen. Super geiles Dach. Super beeindruckende Konstruktion. Ziehen wir sie wieder aus, aber bringt halt nichts, wenn es keine Mensch braucht. Ne? ja, und was ja auch ein bisschen, was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, warum ich ganz kurz zum Stocken gekommen bin. Ich hatte nämlich kurz den Faden verloren. Ich habe hier, es gibt da tatsächlich sehr interessante Berichte über diese ganzen Großereignisse. Und 1928, glaube ich, jetzt muss ich nochmal schauen, haben Olympische Spiele stattgefunden in den Niederlanden, glaube ich. Und ja genau, in Amsterdam haben da Olympische Spiele stattgefunden, 1928, das ist jetzt bald 100 Jahre her. Und damals haben die Niederländer gesagt, ja, hey, wenn wir sowas Großes bauen, dann muss vorher sichergestellt sein, dass danach ein Nutzen dafür dasteht und dass wir das alles sinnvoll und klug bauen, dass wir nicht irgendwas hinpumpen. Hat tatsächlich auch funktioniert. Aber man muss sich ja vorstellen, das ist 100 Jahre her fast, ne? Und da hat man das irgendwie hat man schon gewusst, dass es eigentlich nicht sein kann, dass wir für so ein Ereignis irgendwas hinklatschen und sagen, das bleibt jetzt einfach da und gucken, so ungefähr scheißegal, was danach damit passiert. Dieses Credo ist tatsächlich seitdem Teil des Olympischen Komitees und auch irgendwann später die FIFA hat das dann auch in den 70ern übernommen, zu sagen, hey, danach muss damit was passieren. In vielen verschiedenen Orten wurde das auch tatsächlich angenommen. Also wir können ja auch zum Beispiel dann nochmal nach in die USA gehen, wo dann 1904, nee Quatsch, wo sind wir hier? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Doch, das,
Ja, guck du das mal
ich
kurz.
hab's, ja genau,
Guck das
sag
mal.
du kurz was.
Ja, okay.
Nee.
Ja, genau. Ich meine, das Ding ist ja, dass es nicht in den, also es passt ja heutzutage nicht mehr in den Businessplan. Also es ist schön, dass du das Beispiel bringst mit Amsterdam 1928. Damals war, glaube ich, klar, hey, wir können diese enormen Summen an Geld gar nicht auftreiben, um dieses Stadion jetzt mit einem Großereignis wieder alles reinzufahren. Also dass die ganze Kohle, die wir dafür brauchen, wieder reinkommt. Das heißt, wir müssen langfristig planen, was passiert mit diesem Stadion, um langfristig auf lange Sicht dieses Geld wieder reinzubringen. Heutzutage ist es aber, glaube ich, so, dass sich die UEFA oder die FIFA einfach hinstellen und sagen, okay, wir haben jetzt dieses große Ereignis, es geht einen Monat lang, bei Männerfußball-WM jetzt zum Beispiel, und in der Zeit kommt das Geld einfach wieder rein. Das heißt, wir bauen was, wir bauen eigentlich einen Wegwerfartikel, der komplett uns wieder das ganze Geld reingebracht haben, was wir dafür aufgewendet haben.
Ja, aber auch nur,
Und so
was die
geht's.
FIFA dafür aufgewandelt hat, ne? Weil die zahlen ja
Ja,
den Stadion
klar.
nicht.
Ja, klar, aber die anderen erhoffen sich halt irgendwie, also die Länder, die das dann austragen, erhoffen sich ja dadurch den Mehrwert, politisch. Also irgendwie setzen sich ja, stellen sich ja Parteien hin und sagen, dass es einen Mehrwert für unsere Nation bringt, dann in dem Fall, ne?
Genau, und da.
Also es sind ganz komische Modelle, die da angewendet werden, die man halt, ja, anderes Thema.
Anderes
Du wolltest
Thema.
jetzt noch was sagen,
Genau, ich wollte noch
USA?
kurz was über die Nutzung sagen. Die USA ist ja jedem bekannt, hat einen der höchsten, glaube ich sogar den höchsten CO2-Emissionen pro Kopf. Ah, nee, nicht den höchsten, aber einen der höchsten. Trotzdem, gerade wenn es um Sportgroßereignisse ging, kriegen sie es auch immer ganz gut hin, das eigentlich relativ CO2-arm um die Ecke zu bringen. Also die Olympischen Spiele, Sommerspiele in Atlanta, das war glaube ich 96, muss es gewesen sein. Da haben die halt einen 85.000-Sitzplatz-Stadion gebaut, oder ja, Arena gebaut für die Olympischen Spiele. Die wurde einfach danach umgebaut auf 50.000 Sitzplätze und wird seitdem eigentlich als Baseballstadion benutzt. Und einfach der Nutzen ist da, weil Baseball, Football, das ganze Zeug, was da gespielt wird, findet halt den Nutzen. Genauso als die Fußball-WM 94 in den USA war, da hat man eigentlich, man hat kein einziges Stadion neu gebaut in den USA. Man hat ein bisschen quasi Baumaßnahmen durchführen müssen, um diese für American Football geeigneten Stadien anzupassen auf Fußball, was aber vergleichsweise gar nichts ist. Ähnlich war es eigentlich bei der Fußball-WM in Deutschland. Klar, da wurden auch ein paar Stadien neu gebaut und restauriert, und aber da auch wieder gleicher Punkt wie bei der Allianz Arena: Der Nutzen danach ist da und es macht Sinn, in solchen Ländern eine WM durchzuführen. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass andere Länder bei einem weltweiten Sportereignis nicht die Berechtigung kriegen sollten, solche Sportereignisse durchzuführen, weil es ist schon richtig, dass auch mal auf dem afrikanischen Kontinent, wie im Fall Südafrika, wo wir jetzt auch gleich dazu kommen, auch mal ein Sportereignis durchgeführt wird. Also gerade die Fußball-WM in Südafrika 2010 war für die innenpolitisch, also nicht nur innenpolitisch, sondern einfach gesellschaftlich für Südafrika unglaublich wichtig. Das Land hatte sich. Ich glaube, als die Entscheidung gefallen ist, das war 2001 oder 2002, wurde entschieden, dass die WM in Südafrika stattfinden wird. Und das war für die Bevölkerung wirklich großartig. Die Apartheid war gerade seit nicht mal 10 Jahren besiegt. Man wollte sich nach außen zeigen als offenes Land, als gut funktionierendes Land, als ein Land, das in einem Wiederaufbau steckt nach einem unterdrückenden Regime, was da lange genug geherrscht hat. Und in der Bevölkerung, gerade weil der Fußball auch ein Sport war, der sehr, sehr viel Beliebtheit in der schwarzen Bevölkerung hat, war das halt auch unglaublich wichtig, dieses Turnier zu kriegen. Und es wurde sich auch wirklich sehr groß darüber gefreut, als die Entscheidung kam, dass Südafrika das Turnier austragen darf.
Ja, trotzdem ist es leider so, dass diese Stadien jetzt in Südafrika nicht dazu beigetragen haben, dass sie einen krassen Nutzen haben, also wenn man so eine Veröffentlichung liest, die du mir auch geschickt hast, steht ja da drin, dass eigentlich, um den südafrikanischen Fußball voranzutreiben, es viel sinnvoller gewesen wäre, mit diesem ganzen Geld kleinere Stadien in einem Ausmaß von 15.000 Personen und nicht diese großen WM-geeigneten Stadien zu bauen, dass eben halt in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Größenordnung Stadien für kleinere Vereine gebaut werden, um diese zu pushen, um eben dadurch den Fußball mehr zu promoten und diese sozialen Ereignisse halt zu stärken. Ist leider nicht passiert, und deswegen haben wir auch da diese Situation jetzt, dass da einfach Stadien sind, die komplett überdimensioniert sind.
Genau, also da
Und viel
würde ich
zu.
jetzt mal ganz gern auch ein bisschen die politischen Hintergründe da ein bisschen zuzugreifen, mal nach Cape Town gehen, also Kapstadt auf Deutsch, ist eine super schöne Stadt. Ich hatte das Glück, die Stadt zu bereisen Anfang des Jahres. Es ist wirklich wunderschön, und da steht relativ nah am Meer, so unterhalb vom Tafelberg, dieses fette Fußballstadion von Cape Town, was extra für die WM damals gebaut wurde. Und das Stadion wurde gebaut, dann wurden da Fußball-WM-Spiele durchgeführt und danach wurde es erstmal nicht mehr benutzt. Warum ist das passiert? Also es gab in Cape Town schon zwei Stadien. Also es gab schon ein Rugby-Stadion, das ist auf der anderen Seite vom Tafelberg, eher so Richtung False Bay. Ich sage jetzt die Namen, wem das nichts sagt und das interessiert, kann das gerne mal googeln. Da steht das Stadion, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Nee, den Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist auf jeden Fall ein Rugby-Stadion gewesen, hatte ungefähr 40.000 Sitzplätze, hätte man für wenig Geld umbauen können zu einem Fußballstadion. Da gab es aber dann die verschiedenen Vereine von den Rugby-Clubs und auch da die immer noch ein bisschen, was heißt bisschen, auch immer noch der Rassismus, den es in Südafrika nach wie vor gibt, war dann auch ein bisschen so, ja, das ist ein Rugby, da soll kein Fußball gespielt werden, das wollte man nicht. Und deswegen wurde das ein bisschen abgelehnt. Es gab aber auch ein Fußballstadion in Cape Town, das Athlone heißt das. Das war ein relativ kleines Stadion für die beiden sehr kleinen Vereine, die zwar in der ersten Liga in Südafrika spielen, Santos und Ajax. Aber die haben halt normalerweise bis zu 2000 Zuschauer gehabt bei ihren Spielen. Da gab es einen kleinen Stadion mit 10.000 Plätzen. Als die Entscheidung gefallen wurde, dass die WM in Südafrika stattfindet, hat da schon eine kleine Organisation, die sich zusammengeschlossen hat und dieses Stadion betrieben hat, das Stadion umgebaut auf 20.000 Sitzplätze mit der Option, es temporär auf 30.000 bis 40.000 Plätze zu erhöhen, weil man sich dachte, dann werden wir da die WM durchführen. Die UEFA, nicht die UEFA, Entschuldigung, die FIFA Er ist dann natürlich mit in Verhandlungen gegangen, hat sich natürlich angeguckt, was für Stadien jetzt die Südafrikaner halt jetzt zeigen wollen, wo sie sagen können, okay, was wollt ihr für unsere WM machen? Klar, das eine Stadion, das Rugby-Stadion, ist aus den anderen Gründen weggefallen. In Athlone wollte die FIFA nicht, dass dort ein WM-Spiele ausgeführt werden, weil man, wenn man das Stadion in der Totalaufnahme zeigt, das Bild nicht so schön aussieht, weil Athlone steht sehr nah an den ehemaligen oder an den Townships von Südafrika. Townships sind im Endeffekt, wenn man das so nennen will, Slums. Das sind riesengroße Flächen, wo unglaublich viele Menschen in irgendwelchen Blechhütten leben, unglaublich eng zusammen. Athlone steht da sehr in der Nähe, und wenn die FIFA dann ihre Fernsehübertragungen hat und das Stadion in der Komplettaufnahme zeigt, dann wollten die diese Umgebung nicht. Fanden das einfach nicht schön. Die wollten nicht, dass die Menschen hier in Deutschland, wenn sie den Fernseher anmachen und zu gucken, wie hier Fußball gespielt wird, dass man da irgendwelche Slums sieht. Und jetzt gab es aber in Greenpoint, da wo jetzt das Fußballstadion steht, was letztendlich gebaut wurde, ist eine grüne Ausgleichsfläche der Stadt gewesen. Gab es Sportplätze, die quasi die Stadt Cape Town bei der FIFA angemeldet hat als mögliche Trainingsplätze für die Mannschaften. Und die haben ja auch immer ihre Trainings zwischen den Spielen und ihre Orte, wo die sich warm halten, wo die sich vorbereiten aufs nächste Spiel. Und da gab es verschiedene Sportplätze, und deswegen kannte die UEFA den Ort Greenpoint. Greenpoint, grüne Ausgleichsfläche, liegt wirklich wunderschön unterm Tafelberg, und die FIFA hat im Endeffekt so lange Druck auf die Politik gemacht mit verschiedenen Drohungen von wegen, ja, wenn ihr Halbfinale in Cape Town haben wollt, und Cape Town ist eine sehr wichtige Stadt in Südafrika, es ist eine der drei Hauptstädte Südafrikas, und daher war das schon auch wichtig, dass dort ein Spiel ausgeführt wird, und die FIFA hat im Endeffekt gesagt, wenn ihr das wollt, dann nur, wenn ihr auch wirklich ein Stadion dahin baut, wo wir es wollen. Also warum benutzt ihr Greenpoint nur für Trainingsflächen? Baut da bitte ein Stadion hin. Die Politik war erstmal dagegen. Also die ganzen Kommunalpolitiker Südafrika, und aus irgendwelchen Gründen hat sich die Meinung dann relativ plötzlich verändert, und verschiedene Parteien haben plötzlich Werbung dafür gemacht, dass das Stadion auf jeden Fall dahin gebaut werden soll. Und dann wurde quasi da an diesem wirklich schön gelegenen Ort dieses Stadion hingeklatscht. Was jetzt auch nicht hässlich ist in seiner Ästhetik und seiner Form, aber halt völlig unnötig. Und das ist halt einfach ein bisschen von dem Druck der FIFA, weil die einfach gesagt hat, so wollen wir das, sonst entziehen wir euch die Möglichkeit, ein Halbfinalspiel auszuführen. Also das ist einfach krass, dass halt eine
Ja.
Sportorganisation halt so krass innenpolitisch eingreifen kann und sowas durchgeführt wird. Finde ich einfach übel.
Ja, finde ich auch total krass und ist einfach irgendwie so ein bisschen beispielhaft für alles, was die FIFA so ein bisschen abzieht, ne? Naja, wir haben jetzt schon relativ lange auch hier drüber diskutiert. Wir haben ja eigentlich angefangen, jetzt auf diesen Rückblick zu machen, auf diese ganzen Stadien und auf dieses, was dahinter steckt und was da passiert, um ein bisschen darüber zu spekulieren, was wohl mit den Stadien in Katar nach der Männerfußball-WM passieren wird. Und wir gehen ja mal schwer davon aus, dass sie auch nicht wirklich genutzt werden für irgendwas, weil du hast ja gemeint, wenige Menschen schauen sich da eigentlich Fußball an. Und es werden da irgendwie 7 Stadien, glaube ich, gebaut oder sind jetzt dahin gebaut worden.
Ich glaube sogar 8, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber
Ja, ich glaube 8 mit diesem
ja,
neuen.
wie du hast es schon richtig gesagt, wie das jetzt in Katar ablaufen wird. Katar, für die Fußball-WM der Männer in Katar steht ja auf der Flagge drauf, dass es die super grüne, super sustainable, super nachhaltige, super WM wird, und man kann gar nicht, so oft wie auch dieser Gianni Infantino, Chef der FIFA, sich da ausspricht, dass es das größte Fußballereignis aller Zeiten wird, kann man gar nicht mehr. Also du kannst gar nicht, man weiß eigentlich schon so oft, wie das Wort super fällt, dass es einfach völlig leer sein wird. Aber was macht denn jetzt genau Katar, dass sie sagen können, wir haben hier grüne Stadien, wir haben da jetzt mal zwei Beispiele rausgepickt, das Education City Stadium und das in Ras Abu Aboud Stadion, das ist 974, 974, ne, heißt es.
Es
Oder
heißt,
947, ich
ist
weiß.
egal, erzähl weiter, ich guck's
Ja.
nach.
Also das Education City Stadion ist ein relativ kleines WM-Stadion mit, glaube ich, 40.000 Sitzplätzen. Und da sollen ein paar Vorgruppenspiele und, glaube ich, Viertelfinalspiele stattfinden. Und da habe ich einen schönen wissenschaftlichen Artikel gefunden von der University of Qatar, wo dann natürlich erzählt wird, wie super grün das Stadion ist und wie super nachhaltig. Und das Einzige, was sie im Endeffekt machen, ist, anstatt dass sie in den Fundamenten, also die Massenbetonbauteile, nur aus Beton und Stahl herstellen, machen sie quasi in den Beton mit rein. Also die machen eine Schalung für ein Fundament, machen da die Bewehrung rein und schmeißen da einfach große Felsbrocken, die sie aus dem Aushub haben, mit in die Mitte irgendwo rein und gießen das dann alles mit Beton außenrum. Und dadurch haben sie irgendwie 5000 Kubik mit der Beton gespart, weil sie halt die großen Felsbrocken das Volumen des Betons ersetzen. Und dann wird da noch ein bisschen Flugasche mit in den Beton reingemischt, deswegen ist ein bisschen weniger Zementanteil drin. Und dadurch haben sie eigentlich ein super, super grünes Stadion jetzt gebaut. Ist natürlich nicht völliger Bullshit, aber ziemlicher Bullshit, weil im Endeffekt bringen diese großen Steinbrocken wirklich nur was in Massenbetonbauteilen. Massenbetonbauteile hast du nicht in fenikalen Strukturen, also du wirst nicht in einem biegebelasteten Balken irgendwo jetzt einen fetten Felsbrocken in die Mitte reinlegen. Das wird einfach, das führt zu nichts.
Größtkorn 50
Größ,
Zentimeter.
ja. Und dann, also das ist, also es ist, ja, kann man machen, ist cool, dass da was gemacht wird, aber das jetzt als die grüne Innovation zu verkaufen, ist halt schon auch sehr, ja, sehr doppeldeutig. Ja, man kann jetzt auch wieder so argumentieren.
Greenwashing.
Greenwashing, absolutes Greenwashing. Das ganze Ding ist eine absolutes Greenwashing-Veranstaltung.
Naja.
Vor allem, wenn man überlegt, dass das
Ja, wir wollen
Stadion.
ja nur aufklären. Wir
Genau.
wollen das ja hier nur aufklären, dass die zwei
Ja.
Dinger da sind, das sind, ne?
Ja.
Naja.
Es ist auch völlig, also gerade wenn sie ein bisschen Beton einsparen, ist halt schon in dem Fall völlig egal, dass diese Stadien halt klimatisiert sind. Also werden die einfach so krank viel CO2-Emissionen produzieren, einfach beim Betrieb und dazu noch alles, was da sonst so verbaut wird. Dann gibt es das Ras Abu Abud Stadion, da kriegt man auch mal ein bisschen mehr mit. Das ist dieses erste modulare Stadion. Ich habe mir immer gedacht, wenn die FIFA irgendwann mal ihre Fußball-Weltmeisterschaften der Herren nachhaltig durchführen will, dann müssten sie eigentlich eigene Stadien haben, die mobil sind. Wo wir da bei der Mobilienwirtschaft sind, die du mal so das Wort, das du mal geprägt hast, Philipp. Aber eigentlich so, ja, das Ras Abu Abud, also Stadion Ras Abu Abud, ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus, Entschuldigung, falls ich es falsch ausspreche, ist ein modulares Stadion, es kann komplett auseinandergebaut werden und irgendwo anders wieder aufgebaut werden. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen, das wäre ja richtig cool, wenn man das Stadion, sage ich mal, aufbaut, irgendwo abbaut, irgendwo lagert und die FIFA nimmt es dahin mit, wo sie ihre Veranstaltungen machen will. Aber das ist ja bei dem Stadion jetzt auch nicht so. Also du kannst es auseinanderbauen, du kannst kleinere Sportstätten draus bauen, du kannst aus den Elementen andere Teile bauen. Also du kannst auf jeden Fall mit diesem ganzen Ding, was dieses Stadion ist, viele verschiedene kleinere Dinge draus bauen, das Stadion nochmal rein theoretisch woanders aufbauen. Und es auch dann irgendwie wieder weiter nutzen. Und das wäre natürlich super cool, weil es wird auch tatsächlich nach der WM abgebaut. Was genau mit den ganzen Bauteilen passiert, ist leider noch offen. Also es gibt halt Konzepte natürlich. Ohne Konzept kannst du das ja auch nicht als modular verkaufen. Also Konzept ist klar, dass es das gibt, aber es gibt es bei jedem modularen Bau. Und auch, die sind auch oft leere Versprechungen. Hinzu kommt, dass so ein Ding trotzdem unglaublich viel Fundament braucht und die Fundamente, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, werden nicht irgendwie aus dem Boden wieder rausgenommen und können wieder verwendet werden. Klar kannst du sie die Fläche danach anders bebauen, die Fundamente weiterverwenden. Muss aber auch erstmal passieren. Und ich sehe es eigentlich nicht so als die krasse, super Lösung, weil auch erstmal muss, wie gesagt, die Weiternutzung garantiert sein, weil wenn sie nicht garantiert ist, braucht ein modularer Bau erstmal mehr Rohstoffe als ein nicht modularer Bau, weil er nämlich nicht mehr spezialisiert auf einen Fall angewandt ist. Du musst das so
Ja,
alles so entwerfen.
vor allem hat jetzt, also wenn du schon meinst, wenn man irgendwelche Steinklötze irgendwo mit reinschmeißt in Beton, das hat ja auch überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, weil modernes, nachhaltiges Bauen ist Kreislaufwirtschaft und wie kann man das dann rückbauen, dass man da so einen riesigen Felsbrocken mit reingeschmissen hat? Also ja,
Ja,
das ist ein Witz. Und
genau.
es wird bestimmt auch kein Plan gemacht werden, was diese Fundamente dann eigentlich danach noch können, um sie dann um was anderes drauf zu bauen. Es ist wirklich alles ein bisschen fraglich,
Genau,
ne?
und
Also sehr fragwürdig, was da alles passiert und gemacht
ja,
wird.
jetzt müssen wir noch echt einen Punkt kurz nennen, den wir jetzt total vergessen haben, der eigentlich nie fehlen darf, wenn man über die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar spricht. Ganz kurz die Menschenrechtssituation. Seitdem die WM vergeben wurde an Katar, sind auf katarischen Baustellen 15.000 Menschen gestorben, laut Amnesty. Das sind natürlich nicht alles beim Stadion Baustellen gewesen, aber 15.000 Menschen seit 2010. Also die Zahl ist vom letzten Jahr, sind also in 11 Jahren 15.000 Menschen bei einem Land mit 3,5 Millionen Einwohnern ist ganz schön viel. Zum Vergleich, auf deutschen Baustellen sind in den letzten 8 Jahren im Schnitt 80 Menschen gestorben. Also das ist auch immer noch viel in Deutschland, aber in Deutschland leben 80 Millionen Menschen. In Deutschland wird auch in der tatsächlichen Masse deutlich mehr gebaut als in Katar. Das heißt, wenn in Deutschland auf der Einwohnerzahl gemessen so viele Menschen sterben würden wie in Katar auf den Baustellen, würden in Deutschland, glaube ich, jährlich 17.000 Menschen sterben. Das ist ganz schön krass.
Das ist
Das ist eine
heftig.
ganz schön heftige Zahl. Das darf man nie vergessen, wenn es um diese Fußball-Weltmeisterschaft geht. Das sind nicht, ich sag's nochmal, das sind nicht alles die Toten von Stadionbaustellen. Das sind einfach allgemein von Baustellen, die in Katar stattgefunden haben seitdem. Aber diese Fußball-WM der Herren hat ja auch nicht nur die Stadien. Deswegen wurden Hotels gebaut, deswegen wurden Straßen gebaut, deswegen wurden Brücken gebaut, deswegen wurden verschiedene Sachen gebaut. Also auch, man muss da nicht nur die Toten aus den Stadionbaustellen zählen, als dass auch dafür die FIFA und die WM verantwortlich ist. Meiner Meinung. Das ist meine Meinung. Ich finde einfach, dass für viele der Toten diese Großveranstaltung ist dafür verantwortlich, dass es da so viele Tote gab. Und hinzu kommt noch in
Das
Katar
ist krass.
auch wieder die Rechte der LGBTQ-Community, die Rechte von Frauen. Also das ist einfach kein Land, das sich so mit so einer Veranstaltung so präsentieren darf. Das ist einfach, also in meinen Augen,
Es zeigt einfach auch nur diese No-to-Racism-Geschichte, ist einfach eine
das ist
Verarsche, und
eine
diese ganzen
Verarsche.
Tolerance, everything ist auch eine Verarsche. Das wird diese ganzen Marketingkampagnen, die FIFA oder UEFA da fahren, das ist einfach alles eine Verarsche.
Das ist alles eine
Und
Verarsche.
jetzt habe ich eine persönliche Frage an dich, weil, liebe Zuhörerinnen, ihr müsst wissen, Michi war tatsächlich ein großer Fußballfan. Also er hat wirklich viel Fußball geguckt und so. Jetzt überhaupt nicht mehr, hat er vorher ganz kurz erwähnt. Und ich glaube, das hängt direkt damit zusammen, oder?
Das hängt mit dem
Mit
allen
diesem ganzen
zusammen.
Scheiß.
Das hängt mit dem ganzen Scheiß zusammen. Also es hat angefangen mit der UEFA und ihrem möchte gern say no to racism. Es hat angefangen mit dem, dass sie, also erstmal ein bisschen der Sport hat ein bisschen für mich nicht mehr die Interesse, aber allgemein kann ich mir es auch nicht mehr angucken, weil ich diese ganze Heuchelei hinter diesen Veranstaltungen, wenn ich dann diese offiziellen der UEFA oder FIFA irgendwo sehe, denke ich mir so, boah, Leute, ey. Es ist ein schöner Sport. Ich würde immer noch gern rausgehen mit Leuten kicken. Ab und zu gucke ich mir hier von einem anderen Kumpel, der irgendwo in der Kreisliga A oder C oder was auch immer spielt, da gucke ich mir manchmal so einen Kick an und dann ist es, darauf habe ich mehr Bock, als mir ein Champions League-Spiel anzugucken. Weil das ist einfach alles so falsch und so ekelhaft und ach, die WM, ja, ich bin ehrlich, ich gucke sie mir nicht an. Und dann sagen viele Leute, so, ja, die sagen, du guckst sie nicht an, am Ende guckst du es trotzdem. Nee, ich guck's mir nicht an. Mich interessiert das nicht mehr. Mir ist es auch völlig egal. Ich habe da auch keinen Bock drauf, im Winter mir irgendwie ein Fußballspiel von der WM anzugucken. Auch das ist einfach schon falsch. Wenn du das auch noch alles aus der sportlichen Sicht betrachtest, dass die da im Winter jetzt eine WM führen, mitten in der Saison den Fußball stoppen und ach, es gibt
Jetzt,
einfach keinen Grund, dass es so gut ist. Jetzt habe ich mich
also
ausgerantet.
mich, ich, wer mit Michi gerne noch weiter über dieses Thema diskutieren möchte, kann das natürlich gerne machen, ihm einfach mal schreiben und ihm einfach anhauen. Der telefoniert, glaube ich, gerne darüber und diskutiert, glaube ich, auch gerne darüber. Also wenn jetzt jemand hier ist, der eine komplett andere Meinung dazu hat, dann haut den Michi an und diskutiert mal kräftig mit ihm. Ich will jetzt aber nochmal die Kurve kratzen. Wir sind nämlich jetzt hier schon relativ lange am über Stadion reden und es macht wirklich auch Spaß tatsächlich. Und wir haben hier sogar noch ein paar mehr Themen, die wir jetzt aber einfach mal weglassen, weil wir ja euch Bauingenieurinnen ansprechen und uns einfach mal so ein bisschen überlegen, was können wir denn eigentlich in unserem Alltag machen, damit, ja, was bedeuten diese Informationen überhaupt für uns? Also für unsere Arbeit, für uns persönlich. Und wir wollen ja hier nicht über irgendwelche gesellschaftlichen, also wir wollen natürlich über gesellschaftliche Themen sprechen, aber dann könnt ihr euch auch andere Podcasts anhören, die das wahrscheinlich besser können. Aber wir wollen ja genau euch ansprechen, ihr lieben Bauingenieurinnen, und eben einfach mit euch darüber sprechen und über, ja, dieses Thema reden. Also, genau, Michi, was hast du dazu sagen?
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt erstmal auf Bezug auf die Allianz Arena ganz kurz nochmal zurückzukommen. Wir wissen, dass egal wo ein Stadion gebaut wird, ein Haufen CO2 produziert wird. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was können wir machen, dass diese Bauwerke so viel von so viel wie möglich Menschen genutzt werden kann. Weil wenn du was Öffentliches baust, vor allem was so ein Ort der sozialen Zusammenkunft ist, dann darf der auch mal ruhig einen gewissen Impact haben auf unsere Umgebung. Weil sonst können wir ja keine öffentlichen Räume mehr schaffen. Stadion ist kein öffentlicher Raum, ist ein privater Raum, aber trotzdem. Also müssen wir überlegen, wie kann man ein Stadion oder eine Sporthalle, eine Sportarena etc. so bauen, dass es so viel wie möglich genutzt wird. Da gibt es Mehrzweckhallen, da gibt es dann Konzerte, Veranstaltungen drin, verschiedene Dinge. Das ist für mich zum Beispiel die Grundvoraussetzung, wenn man sagt, ich bin jetzt Planerin, ob es jetzt ein Architektin oder Bauingenieurin ist, das muss die Grundvoraussetzung sein, dass ich an so einem Projekt mitarbeite für mich selber. Wenn wir jetzt nach Katar gehen und diese ganzen gesellschaftlichen Punkte, die wir gerade genannt haben, die man sich sicherlich auch noch viel genauer alle durchlesen kann, wenn man sich das jetzt mal reinliest, was eigentlich da alles schief läuft. Wenn wir jetzt darauf wieder zurückkommen, was ist unsere Verantwortung da? Wir sind als BauingenieurInnen entscheiden nicht, wo die FIFA-Fußball-WM stattfindet. Wir entscheiden auch nicht, wie die innenpolitischen Verhältnisse in Katar sind. Aber deutsche Architekturbüros und deutsche Planerbüros haben da mitgearbeitet bei den Stadien in Katar und auch bei den Stadien in Brasilien und bei den Stadien in Südafrika. Und das sind Leute wie du und ich. Und wir müssen uns überlegen, ob wir Haltung bewahren wollen und ob wir uns sagen wollen, nein, ich mache da nicht mit.
Ja, ich fand das ja schon ganz schön vorhin, wie du gesagt hast, also das mit der Technikbrille, die man dann aufzieht. Und ich glaube auch, dass die Stadien in Katar und sowieso in Brasilien und in Südafrika auch, das muss als Ingenieursarbeit so interessant und spannend gewesen sein. Nur die ganzen Punkte, die wir jetzt hier genannt haben, also wenn man sich jetzt diese Technikbrille aufgezogen hat und diese ganzen Punkte, die wir jetzt genannt haben, sollten doch für die Zukunft, also für weitere Sportereignisse, die irgendwann stattfinden, sollten doch so viele Gewichte an diese Brille gehängt werden, die diese leichte Brille einfach von der Nase rutschen lässt und einfach mal zeigt, hey, Technikbrille rutscht von meinem Gesicht, das funktioniert so nicht, das geht. Also gesellschaftlich können wir es überhaupt nicht hinnehmen, akzeptieren, sowas zu bauen. Und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Ja.
Dass man einfach diese Brille einfach abrutscht mal und man einfach die anderen Punkte dahinter sieht.
Ja.
Und das auch in seiner Arbeit mit einpflegt.
Ja. Und auch auf jeden Fall und auch ganz wichtig, zum Beispiel jetzt das Architekturbüro Saalid, die auch ein Stadion entworfen haben für die Fußball-WM der Herren in Katar, die haben damals gesagt, so ja, wenn wir es nicht machen, macht es halt jemand anders. Und das kannst du gerne sagen, aber im Endeffekt heißt es, ja, wenn wir es nicht machen, verdienen wir auch kein Geld damit, weil mehr heißt es nicht. Weil wir müssen uns überlegen, lass es doch einfach andere Leute machen, warum müssen wir es sein? Also ich würde es nicht machen. Ich würde in Katar, würde ich mich nicht an einem Projekt beteiligen wollen, weil ich einfach das nicht für richtig halte, Teil davon zu sein und sich einzureden, dass wenn man selber drin ist und sagt, ja, aber dann kann ich von innen ein paar Stellschrauben stellen. Tut mir leid, macht euch nichts vor. Der Protest und die zivile Ungehorsam, sage ich mal, in dem Fall ist, glaube ich, das, womit man sich wirklich seine Weste reinhält und den größten Impact erzielt, weil irgendwann wird das nicht mehr so weitergehen, wenn genug Leute sagen, nein, ich mache das nicht. Es ist eine Utopie, aber ohne Utopien können wir uns nicht weiterentwickeln.
Ja, definitiv. Hast du es nochmal hier schön ausgedrückt, Michi, in deiner Art und Weise. Nee, wir haben natürlich auch keine klare Message für euch, wie ihr euch da verhalten sollt. Michi hat jetzt ein bisschen eine persönliche Ansicht gegeben. Ich auch. Ich glaube auch, dass wir bei den ganzen Interessensvertretern, die dahinter stehen, insofern direkt vielleicht, ja, ich will es jetzt auch nicht bremsen, wenig Macht haben, aber indirekt schon, weil wir sind ja Entscheidungstrefferinnen mit unserer Arbeit bei solchen Großbauwerken, weil wir einfach sagen, hey, Statik funktioniert oder funktioniert nicht. Und dadurch können wir auch über andere Themen urteilen, ne? Also gerade wenn wir Ökobilanzierung mitnehmen und sagen, hey, das geht so nicht. Sorry. Jetzt. Und dass wir halt einfach irgendwie unseren Horizont da erweitern und sagen, wir urteilen jetzt nicht mehr nur über die Statik, sondern wir urteilen auch über andere Sachen, die einen direkteren, gesellschaftlicheren Bezug haben als die Statik allein. Mhm. Genau. Also das sind da einfach Punkte, einfach, dass man einfach, unsere Arbeit muss einfach da eine neue Definition auch bekommen, die nicht mehr nur die Statik beurteilt, sondern wir müssen uns auch selber in diese Position rücken und sagen, wir dürfen auch darüber urteilen, was das gesellschaftlich ist.
Ja, wir sind
Und
Civil
dürfen auch,
Engineers.
dazu unseren Senf geben und sollten das auch. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, glaube ich.
Genau, wie ich gerade gesagt habe, wir sind Civil Engineers, wenn man es auf Englisch
Ja.
sagt. Und das ist Gesellschaft, Zivilisation. Und damit können wir auch unsere Meinung dazu geben und auch ruhig Standpunkt beziehen und die Technikbrille ausziehen, manchmal.
Genau. Und ja, wie sagt man so schön, das Civil, also die Gesellschaft, ist nicht nur national. Also wir
Genau.
sind global, ne? Eine globale Gesellschaft. Und deswegen haben wir euch diese Punkte heute genannt, haben euch diese Beispiele gebracht und ja, hoffen, dass wir natürlich irgendwas in die Richtung damit bewirken können. Wir wollen uns jetzt euch natürlich nicht verbieten, diese WM der Männer anzuschauen, aber vielleicht guckt man sie mit weniger Euphorie, wenn man an die 15.000 Menschen denkt und an dieses krasse Grundkonstrukt, was dieses ganze Ereignis eigentlich mit aufbaut, anschaut. Dann schreckt es vielleicht doch den einen oder anderen ab und wird ein bisschen weniger rumgeschrien in den Bars, wenn ein Tor fällt oder so.
Ja,
Weil man
es
sich
soll
dann
wirklich
halt.
kein Aufruf zum Boykott sein. Also, das ist was, das mache ich nicht gerne, das soll jeder Mensch für sich selber entscheiden, aber ich finde es halt wichtig, auch diese Punkte, die wir heute hier genannt haben, einfach mal mit euch zu teilen. Und trotzdem, jeder, der sich darüber freut, soll sich trotzdem noch darüber freuen. Aber ich freue mich auf jeden Fall nicht auf diese Großveranstaltung.
Gut, und das sind so echte Worte aus Michis Mund. Vor Jahren war es noch ein bisschen anders, aber finde ich schön, also finde ich interessant. Naja, ich kratze jetzt hier nochmal die Kurve, komme zum Abschluss. Wir danken euch dafür, dass ihr hier angekommen seid. Wir sind natürlich offen für die Diskussion, Michi ganz speziell. Michi hat sich hier mit der Recherche sehr krass auseinandergesetzt und da danke ich auch als
Genau.
Co-Host des Podcasts dafür, weil Michi echt viel Arbeit da reingesteckt hat. Und
Kann ich gerade noch
ja,
kurz was zu
zum Diskutieren.
einwerfen? Genau, es gibt
Ja.
ein bisschen, die Recherche habe ich auch ein bisschen gemacht, weil ein kleiner Artikel von der Kolumne in der Dezemberausgabe der NBAU ist dann auch ein kleiner Artikel darüber drin, den ich geschrieben habe zu diesem Thema, wo alles deutlich kürzer zusammengefasst, nochmal schriftlich auch zum Nachlesen ist. Also wenn ihr Bock habt, holt euch den auch mal und schaut euch den an, die Dezemberausgabe der NBAU vom Ernst und Sohn Verlag. Genau.
Genau, super, nochmal schön Werbung gemacht hier, ne? Nee, ja, danke, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, auf Instagram, Baustelle-Bauwesen oder auf unserer Homepage, baustelle-bauwesen.de. Da findet ihr alle Kontaktdaten, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sogar, also alles easy, meldet euch einfach bei uns. Und ansonsten, ja, freuen wir uns auf alles Weitere. Und Dankeschön, ciao!
Tschüss.